Apfelgucker, der Podcast.
Guten Abend.
Ich muss ganz kurz meinen Laptop an den Strom anschließen, sonst haben wir gleich guten Abend mehr. Guten Abend.
Tschüss, Tabea. Hallo, guten Abend, Tabea geht schon wieder.
Ja, das war's.
Und das war's mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Nein, wir haben natürlich wieder voll viel zu erzählen. Also ich habe voll viel zu erzählen.
Ich habe auch richtig viel zu erzählen, richtig viel kulinarische Erlebnisse und auch so generell. Aber ja, wie geht's dir denn sonst generell? Generelle Situation, wie ist dein Leben?
Generelle Situation, irgendwie bin ich gerade total all over the place. Ich habe diese Woche Blockwoche in der Uni und habe ein Modul gewählt, ökologischer Obst- und Weinbau. Und habe mich heute, es ist super cool, also es ist voll spannend, aber ich habe mich heute den ganzen Tag mit Apfelschädlingen beschäftigt.
Gibt es da so viele?
Ja, es gibt den Apfelwickler und die Apfelblattlaus und die mehlige Apfelblattlaus und die Blutlaus. Also
das klingt total spannend, meine Güte.
Es ist auch wirklich spannend, es ist cooler, als ich es jetzt erzähle. Und wir haben ja ganz viel so über Kellerwirtschaft geredet und Apfelsorten und so und wie man Apfelsorten resistent
machen kann. Aber das ist doch geil.
Und so. Es ist echt cool.
Äpfel sind auch so ein Ding, also keine Ahnung, generell von so Früchten und Gemüsesorten. Es gibt ja so unglaublich viele nochmal Sorten von diesen einzelnen Oberkategorien, wovon man eigentlich auch so als Otto-in, Normalverbraucher-in, das ist ein ganz schlimmes Wort, um das zu gendern. Man sollte es einfach nicht mehr benutzen. Ich sollte es auch nicht mehr benutzen. Als Normalverbraucherin, wovon man irgendwie so gar nichts so weiß. Also keine Ahnung, so im Supermarkt kriegt man halt so 4 verschiedene Apfelsorten irgendwie. Und das sind halt so Pink Lady und Granny Smith. Und wenn du Glück hast, noch, weiß ich nicht, Jona Gold und
ein Elster oder so.
Aber es gibt halt noch auch diese ganzen Ursorten, die auch gar nicht mehr verkauft werden. Es sei denn natürlich, du bist kleiner irgendwie Obstbauer und verkaufst auf dem Markt vielleicht dann irgendwie noch so ein paar Ursorten und so. Aber die gibt's so selten. Das ist total schade.
Voll. Das ist mega schade, weil es gibt eigentlich, also es gibt so viele, so krass viele Sorten. Das ist echt total cool. Das Problem ist halt nur, das war mir auch gar nicht so klar, dass es mit dem Lager halt super schwierig ist. Also, dass die meisten Äpfel gar nicht so sehr lagerfähig sind. Und dass es übelst energieaufwendig ist, die ganzen Äpfel über den Winter zu lagern. Ja.
Also, wird doch hier immer so gesagt in Deutschland, ja, über den Winter über ist das halt so unser Obst. Was es halt gibt, sind halt so Birnen und Äpfel irgendwie, weil die halt gelagert werden. Und
aber das
dann
ist halt auch mittlerweile alles so voll hoch technisiert. Krass. Und das sind dann so Lagerräume, wo irgendwie künstlich der Sauerstoffgehalt herabgesenkt wird, damit die halt nicht nachreifen und so. Weil, das ist eigentlich total logisch, weil dem Apfelbaum, also der Apfelbaum produziert die Äpfel ja nicht, weil er Äpfel produzieren will, sondern weil er halt seinen Samen vermehren will, damit er neue Apfelbäume produziert. Deswegen ist es ganz natürlich, dass die Frucht halt weiterreift, weil die Frucht ist ja nicht so wichtig, sondern die Samen sind halt wichtig, die da drin sind.
Ja.
Und wir unterbinden das quasi künstlich und es wird alles total hochtechnisiert mittlerweile, weil die Äpfel gar nicht so lange halten würden. Und man hat halt auch nur halt bei den Züchtungen dann immer so darauf gesetzt, dass die halt geschmacklich und so komplett optimiert werden, dass sie halt perfekt sind. Was aber halt, dadurch geht halt die Vielfalt total verloren, was total schade ist.
Ja, aber das ist ja super krass. Also, aber eigentlich macht es Sinn, ne? Also, wenn ich so Äpfel kaufe und dann, klar, die halten so ein paar Wochen bei mir, weil manchmal vergisst man dann halt auch irgendwie so 1-2 Äpfel irgendwie mal. Aber ich meine.
Ja, gerade im Kühlschrank halten sie halt schon länger. Nur halt.
Lagerst du Äpfel im Kühlschrank?
Ich lagere Äpfel im Kühlschrank, wenn ich sie länger lagere.
Sollte man das tun?
Also, wenn du sie länger lagerst, also normalerweise, wir hatten so eine Grafik, da war, wenn du eine Äpfel normal bei Raumtemperatur lagerst, ist es so 2 Wochen, kannst du sie locker lagern. Wenn du sie im Kühlschrank lagerst, kannst du sie bis zu 3 Monate lagern. Und wenn du sie in so einer ultra low oxygen, heißen die glaube ich ULOs, lagerst, dann kann man die halt wirklich bis ins nächste Jahr, bis weit ins nächste Jahr lagern.
Okay, ja gut, dazu habe ich leider nicht die Möglichkeiten.
Nicht die Möglichkeiten, aber so wird es halt professionell gemacht.
Aber das ist interessant, weil Äpfel ist nicht sowas, was ich irgendwie im Kühlschrank gelagert habe. Ich bin eh so, also mein ganzes Obst ist eigentlich eh immer draußen. Klar, also Bananen sollte man auch nicht
also genau, tun. Tropische Sachen, ja, die sollte aber man nicht in den Kühlschrank
so
nehmen.
Äpfel, aber das ist doch auch so, also klar, man muss es dann natürlich auch darauf achten, dass man das getrennt von dem ganzen anderen Gemüse lagert, weil das, dieses Gas, dieses, was da austritt, dieses reife Gas, was halt irgendwie andere Sachen drumherum, andere Sachen schneller reifen lässt, tritt es ja auch im Kühlschrank aus.
Ja, also, aber deutlich geringer, weil halt die, der Stoffwechsel des Apfels quasi runtergefahren wird. Also es ist total crazy. Also man fährt
das ist quasi, wie so ein Winterschlaf
quasi. Das ist quasi wie ein Winterschlaf für Äpfel. Und
ja das gut, heißt, also ich meine, so Schildkröten Problem. Tut man auch in den Kühlschrank. So. Also
stimmt, ja. Tatsächlich ist mir das auch erst jetzt bewusst geworden, dadurch, dass ich das halt jetzt einen Kurs hatte. Ja. Aber mein Papa hat das schon immer gemacht. Also ich bin das einfach so gewöhnt, dass Äpfel in den Kühlschrank kommen.
Wir haben nie Äpfel im Kühlschrank. Aber krass, also das ist gut zu wissen. Also das werde ich dann vielleicht auch natürlich also in meine.
Und ich finde auch nicht, dass die Praktiken Äpfel dadurch Geschmack verlieren, weil es haben ja auch manche so Obst- und Gemüsesorten. Zum Beispiel, was ich nie in den Kühlschrank machen würde, ist Tomaten.
Ja, nee, Tomaten.
Weil Tomaten einfach ihren Geschmack verlieren im Kühlschrank.
Ich habe letztens auch nochmal sowas gesehen, irgendwie, weil ich gegoogelt habe, nach Kühlschränken, die wenig Energie verbrauchen, weil ich glaube, unser Kühlschrank, den haben wir halt von den Vormietern übernommen. Und ich glaube, das ist so eine übelste Energieschleuder. Also der zieht so viel Strom.
Oh, das ist ungut.
Also habe ich irgendwie das Gefühl, ich weiß es nicht, ich muss auch nochmal mich da ein bisschen reinlesen, aber ich habe mal so gegoogelt.
Kann man das nicht auch so messen? Gibt es da nicht so?
Ja, aber wie? Also ich meine, wahrscheinlich braucht man dafür auch irgendwie.
Ich habe Bullshit geredet, das war, man kann den Strom in der Steckdose messen. Das meinte
ja, das kann man. Das kann man in der Tat.
Nee, ja, jetzt, wir konnten es doch in die Steckdose stecken. Nein.
Ja, also deswegen, ich habe mal so gegoogelt und dann bin ich auch so eine kleine, so eine bildlich dargestellte Grafik irgendwie gekommen, wie man am besten, also wo man am besten welche Sachen im Kühlschrank lagert und was halt in den Kühlschrank kommt und was nicht und so. Und da standen auch noch so ein paar irgendwie Obst- und Gemüsesorten drin. Vielleicht standen auch sogar Äpfel dabei, dass man die im Kühlschrank tun soll. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Aber zum Beispiel auch so Sachen wie, also ich weiß nicht, noch ganz viele andere Gemüsesorten, irgendwie wie zum Beispiel auch Zucchinis und Auberginen. Zucchinis tue ich zum Beispiel immer in den Kühlschrank. Wenn ich die kaufe.
Zucchini würde ich auch in den Kühlschrank machen, ja.
Aber, also da stand drin, dass das eher was ist, was man nicht im Kühlschrank lagert irgendwie.
Okay.
Genau wie Paprikas. Paprikas bin ich aber auch nicht gewöhnt, die in den Kühlschrank zu tun. Also, wie ich jetzt aufgewachsen bin. Paprikas hatten wir auch nie im Kühlschrank. Sondern wir hatten immer so einen Korb mit Paprikas und Tomaten. Und da waren vielleicht irgendwie noch so ein paar Avocados und so angebrochene Knoblauchknollen irgendwie so drin. Mhm. Das war bei meinen Eltern immer so. Aber Zucchinis und so und auch Auberginen habe ich, glaube ich, weiß ich nicht. Irgendwie tue ich die immer in den Kühlschrank.
Auberginen tue ich nicht in den Kühlschrank. Aber wir haben halt auch, also bei meinen Eltern zu Hause, zumindest hatten wir ja einen Vorratsraum im Keller. Und da haben wir einfach das ganze Gemüse größtenteils in den Keller gelegt. Und das war halt kühl genug.
Gut, aber da hast du halt trotzdem auch kühlere Temperaturen. Genau. Und irgendwie ist es nicht so hell. Das hatte ich halt bei meinen Eltern irgendwie nicht so klar. Wir hatten auch einen Keller, aber das war nicht so. Der Keller war halt beheizt bei uns, weil unsere Kinderzimmer auch so, ist so ein Halbkeller. Tabea weiß das, aber alle anderen, die das jetzt vielleicht mal wissen, ist nicht. Und deswegen ist der Keller halt quasi beheizt. So, deswegen haben wir nicht die Möglichkeit. Klar, so wenn wir viel Gemüse hatten und der Kühlschrank halt quasi voll war, dann haben wir das in der Garage gelagert, weil die Garage relativ kühl ist und halt auch dunkel. Und da waren dann auch so irgendwie so Kohl oder so. Aber
wir hatten mal geräucherten Knoblauch bei uns im Schuppen hängen, weil wir den auch irgendwo auf einem Markt gekauft haben. Der meinte so, ja, hängen Sie den einfach in den Schuppen auf, das passt schon. Und dann hat unser ganzer Schuppen einfach übelst nach Knoblauch gerochen. Also das sollte man vielleicht nicht unbedingt in der Garage lagern.
Ich sehe nichts, was daran falsch ist. Warum will man nicht einen Schuppen haben? Ich habe mir das direkt ins Zimmer gehängt. Nein, Quatsch. Ja. So sehr liebe ich Knoblauch.
Er hat auch eigentlich einfach sehr intensiv gerochen. Aber war sehr lecker. Also ich glaube, es war auch schon besser, dass wir ihn im Schuppen hängen hatten, als in der Küche. Weil dann so morgens in die Küche kommen und erstmal Knoblauch.
Das Erste, was du riechst. Ja. Oh, das hatte ich auch letztens. Oh Gott, das hatte ich. Das ist ganz schlimm. Kaffee soll man ja nicht, also man kann Kaffeesatz ja in den Kühlschrank stellen, wenn der Kühlschrank riecht nach irgendwas.
Okay.
Weil Kaffee nimmt ganz doll Gerüche und Geschmäcke von anderen Sachen auf. Ganz, 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 ganz doll.
Okay, das wusste ich auch nicht.
Und ich habe das auch schon mal gemacht, so ein Schüsselchen mit Kaffeesatz, irgendwie weiß ich nicht, weil irgendwie war leider im Kühlschrank irgendwie in der hintersten Ecke ein bisschen was schlecht geworden und dann roch's nicht so geil und hab dann diesen Kaffeesatz da reingestellt und das hat voll geholfen. Aber jetzt letztens habe ich irgendwie Cold Brew gemacht und hatte halt dann ein Glas mir gemacht morgens, aber musste dann ganz, ganz schnell los. Mhm. War irgendwie viel zu spät, hatte mir halt irgendwie was gemacht und hab gedacht, okay, ich stell's in den Kühlschrank so. Hab's halt nicht abgedeckt. Und dann wollte ich das am nächsten Morgen wieder trinken. Ich meine, der Kaffee war eh schon kalt. Cold Brew ist immer kalt, ne? Deswegen schmeckt's auch irgendwie besser, als hätte ich jetzt meinen warmen Kaffee irgendwie morgens in den Kühlschrank gestellt. Mir gedacht, den trinke ich morgen früh, weil das würde ich nicht machen. aber hab dieses unabgedeckte Glas da reingestellt. Hab's am nächsten Morgen getrunken. Das war auch so das Erste, was ich dann morgens getrunken habe.
Mhm.
Bar. Das war so ekelhaft. Das hat einfach alles angenommen von allem, was in dem Kühlschrank war. Und es ist halt irgendwie im Moment relativ viel im Kühlschrank. Mm. Und das war so ekelhaft. Ich habe so, war geil, jetzt habe ich hier schon so einen Kaffee fertig, muss nicht noch einen Kaffee machen und gechillt, easy, kann ich morgens hier meinen Kaffee trinken. Ja, wow, denkst du.
War mehr so eine Brühe, oder?
Semi-gute Brühe auf jeden Fall. Aber kann ich nicht empfehlen.
Aber apropos Cold Brew, es waren ja jetzt schon die ersten paar warmen Tage und ich wollte mal fragen, wie machst du den? Weil ich hatte auch mal überlegt, welchen anzusetzen und ich habe es noch nicht gemacht. Deswegen,
Cold Brew. Ich habe das erste Mal Cold Brew gemacht, noch nie vorher. Ich hatte ein sehr informatives und nettes Video gesehen von einem sehr informativen Kaffee-Influencer irgendwie. Also der macht nur so Kaffee-Content. Also der hat auch seine eigene Rösterei und so und gibt immer so Tipps und Tricks. Und habe da dieses Video gesehen, wie er in seiner French Press Cold Brew gemacht hat. Ist super easy.
Okay.
Noch nicht mal irgendwie in so ein Säckchen oder so rein oder so, sondern einfach ganz, 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 ganz grob, also so grob wie der Kaffee geht, wenn du natürlich, klar, ich habe ein elektrisches Mahlwerk, so kann ich dann halt einstellen, wie grob ich meinen Kaffee haben will. Habe den ganz, ganz grob gemahlen und habe auf meine 1 Liter French Press, habe ich glaube ich, was waren es, 64 Gramm Kaffee?
Mhm.
In die French Press und dann mit Raumtemperaturwasser aufgefüllt, also nicht mit kaltem Wasser. Und dann einfach einmal umgerührt und dann halt oben Deckel drauf und dann ganz leicht runtergepresst, sodass halt alles von dem Kaffee unter Wasser ist. Aber nur ganz leicht runtergepresst. Und dann sollte man das 18 bis 24 Stunden stehen lassen, wie lange man halt Zeit hat, aber nicht im Kühlschrank, sondern einfach draußen auf der Arbeitsfläche. Einfach draußen stehen lassen, nicht in den Kühlschrank tun, weil das da halt auch eben passieren könnte, dass es halt irgendwie Geschmäcker von irgendwas anderem. Und anscheinend, schätze ich, funktioniert auch diese Extraktion von dem Kaffee halt besser, wenn es nicht zu kalt ist.
Mhm.
Weil Kaffee ist auch nicht dafür gedacht, um das mit eiskaltem Wasser eiskalt irgendwie zu extrahieren. Genau, deswegen alles mit Zimmertemperatur. Und ja, dann habe ich das abends gemacht und habe mir dann morgens einfach das erste Glas davon getrunken. Es war sehr lecker. Und ich glaube, wenn man ein bisschen stärkeren Kaffee haben, also wenn man einen konzentrierten Kaffee haben möchte, dann malt man den ein bisschen feiner. Dann muss man das aber dann halt später mit Wasser verdünnen, weil der sonst zu stark ist.
Ja.
Ja, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe direkt einfach nur den 1 Liter mit diesen 64 Gramm sehr, sehr grob gemahlenen Kaffee und
Und das war auch war nicht zu stark oder zu intensiv. Nee,
absolut überhaupt nicht. Also ich trinke meinen Cold Brew gerne immer noch mit ein bisschen Milch, nicht pur.
Mhm.
Und habe ein bisschen Fly, Erbsen, Protein, Milch drauf gemacht. Das ist übrigens die beste Milch der Welt. Also ja,
kleiner,
do not come for me. Do not come for me. Oatly, ja, ist geil. Ich liebe Hafermilch, aber...
Die Fly hat es bei uns auch im Kaffee auf jeden Fall abgelöst.
Boah, ey, das ist echt unglaublich. Also das ist wirklich, das ist teuer. Die ist teuer, aber für, also das lohnt sich. Ich kaufe mir eine Packung in der Woche, vielleicht noch nicht mal, weil ganz ehrlich, klar, da steht innerhalb von 6 Tagen aufbrauchen.
Aber please.
Aber
also ich brauche ja nicht so mal normale Milch innerhalb von 6 Tagen. Ich habe, glaube ich, noch nie irgendwas, wo innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen, in 3 Tagen aufgebraucht.
Vor allen Dingen, oder auch so ein Glas getrocknete Tomaten irgendwie habe ich letztens gekauft. Das stand auch so innerhalb von 2 Wochen aufbrauchen. Ich war so, are you kidding me? So, das steht immer noch bei mir nach 3 Monaten.
Also
ja,
bei getrockneten immer noch. Tomaten würde es mir schon eher passieren, aber einfach, weil ich gerne getrocknete Tomaten esse und wenn die einfach mal da sind, dann snack ich die ganze Zeit. Aber ich hatte das auch mit Apfelmus zum Beispiel. Apfelmus ist Ewigkeiten haltbar, solange du, was man nicht da, leckt nicht euren Löffel ab und geht dann wieder da rein, und weil dann wird es halt super schimmelig. Aber wenn ihr mit einem frischen Löffel das rausholt, könnt ihr das Ewigkeiten stehen lassen. Solange ihr keinen Schimmel seht oder irgendwas riecht, ist es absolut
und
okay.
Gut verschließen und dann ist das alles no problem. Also Apfelmus ist schon ein bisschen empfindlicher. Da kann es halt auch sein, dass es halt schimmelt, aber das siehst du ja.
Aber das, genau,
also,
das würdest du ja sehen oder schmecken. So, ne?
So, ja, spätestens schmecken. Aber man sieht es ja, eigentlich bildet sich halt oben immer so eine unangenehme Schicht auf dem Apfelmus. Aber ja, was soll's. Also bei so nicht Kuhmilch, ist das, also ganz ehrlich, was soll denn da auch großartig dran schlecht werden? Auch bei so Milch, also bei Hafermilch zum Beispiel, die kann schlecht werden. Das ist mir auch schon passiert.
Ist mir auch schon passiert,
aber das
ja.
riechst du auch und das siehst du auch. Wenn du es ausschüttest, kommt es halt irgendwie in so einen Blob da raus. Es ist halt dann irgendwie, es wird irgendwie klebrig und blob. Und dann siehst, denkst du so, okay, gut, dann weißt du gut. Dann
also wenn du dir halt denkst, das sollte ich nicht mehr essen, dann hast du wahrscheinlich recht. Und dann solltest du es wahrscheinlich
und
wirklich nicht mehr essen. Sonst
Problem.
Ist es meistens kein Problem.
Ja, deswegen. Also diese Fly-Milch, die hält bei mir halt lange, weil ich die auch nur für Kaffee benutze. Und nicht irgendwie, wenn ich jetzt für ein Rezept, dann benutze ich die Billo-Hafermilch irgendwie. Weil fürs Backen kaufe ich mir nicht die teuerste Hafermilch, weil es macht keinen Unterschied.
Ja. Definitiv
also,
nicht.
Da gibt es bestimmt welche, die sagen, nein, aber trotzdem, das schmeckt mir besser. Ja, bei mir ist das halt, ich kaufe mir die billigste Hafermilch und es gibt echt preisgünstige Hafermilch. Also,
und auch ganz gute, ehrlich, preisgünstige Hafermilch.
Wirklich, also ich gehe gern, no product placement, habe ich jetzt auch nicht gesagt, bei DM oder so oder auch die Rewe Eigenmarke, die Rewe Biomarke.
Oh ja, die Rewe Biomarke.
Die Hafermilch ist super, die kaufe ich immer.
Von der Rewe Biomarke.
Die kostet halt was, die kostet 89 Cent oder so.
Ja. Und das ist ja auch, also ich meine, es ist ja auch irgendwo gerechtfertigt, weil ganz ehrlich, es sind Haferflocken mit Wasser, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also
ne, deswegen bin ich auch bei dieser Oatly Milch, denke ich mir so, ganz ehrlich. Das sind wir, also Haferflocken ist ja wirklich das günstigste Lebensmittel,
was man
du
so kriegen
kaufen
kann,
kannst.
Ja. Apropos, und da habe ich auch ein sehr gutes Rezept für Hafermilch selber machen. Da braucht man nur ein gutes Käsetuch für. Aber es ist echt super simpel. Einfach 75 Gramm Haferflocken auf 750 Milliliter Wasser, Prise Salz rein, bisschen Süßungsmittel, wenn ihr wollt, pürieren, durch ein Tuch abseihen, fertig.
Und der Rest, der übrig bleibt, kann man auch super zu Porridge oder so verarbeiten.
Genau, den Rest kann man auch.
Das muss man nicht wegschmeißen.
Absolut.
Das ist,
und funktioniert super, also gerade fürs Backen oder für morgens mal ein Müsli.
Was sagtest du nochmal für Measurements? Moment, ich muss mir das jetzt gerade kurz aufschreiben.
Also das Rezept, was ich bekommen habe, ist es auch nicht von mir, sondern von der Kommilitonin von mir. Also Shoutout an der Stelle. Es sind 75 Gramm auf 750 Milliliter, also quasi 10%.
75 Gramm?
Auf 750 Milliliter. Ich nehme immer ein bisschen mehr. Also das ist so das Standardrezept. Das ist mir persönlich ein bisschen dünn. Deswegen nehme ich meistens so 100 Gramm auf 750 Milliliter. Und was ich auch noch für mich entdeckt habe, was man auch noch rein tun kann, ist ein bisschen Mandelmus oder Cashewmus oder so. Dann wird es halt so schön sämig.
Oh, geil.
Mhm.
Boah, das wäre bestimmt krass mit Pistazienmus. Dann kriegt das noch eine coole Farbe.
Ja. Damn. Fancy.
Probiere ich aus.
Genau, und dann
tust
halt.
Du Süßungsmittel da dran oder machst du das nicht?
Also, ich mag es auch ohne Süßungsmittel. Meine Mitbewohnis leider nicht so. Deswegen machen wir schon immer. Also, wir machen meistens Datteln dran. Führen wir mit
das
drin.
Das finde ich aber auch ganz geil. Passt. Irgendwie so Datteln schmecken aber auch immer gut da drin, finde ich. Also, das und ist die irgendwie so
emulgieren das nochmal so ein bisschen. Sich. Also, ich glaube, die Datteln. Ja. Bindet das nochmal so ein bisschen ab. Genau,
dann Datteln sind sowieso.
In ein Tuch abgießen, in so ein Käsetuch. Die gibt es wirklich super günstig zu kaufen. Wir haben uns mal zusammen eins gekauft. Das war eine der besten Investitionen, die ich jemals gemacht habe.
Stimmt.
Und dann auspressen und abgießen, und fertig.
Das liegt auch immer noch bei mir. Das muss auch endlich nochmal benutzt werden, dieses Tuch.
Ja.
Das haben wir doch auch. Haben wir das nicht sogar auch für Hafermilch gekauft, also um.
Nee, ich hatte das gekauft, weil ich mal selber Ricotta machen wollte.
Stimmt, das hatten wir aber auch. Aber, apropos, wenn du willst, das ist auch die Wochenchallenge, falls du nicht noch eine bessere hast, aber ich habe letztens was gesehen, ich möchte das gerne ausprobieren. Ich habe auch jetzt extra schon Sojamilch deswegen gekauft. Da hat jemand Ricotta aus Sojamilch gemacht.
Okay.
Also einfach Sojamilch aufgekocht und dann Zitronensaft da dran und dann halt auch durch so ein Käsetuch und dann ist halt quasi auch, und mich würde so hart interessieren, wie das schmeckt. Klar, schmeckt das nicht nach Ricotta, aber mich würde so hart interessieren, wie das schmeckt, weil Sojamilch an sich finde ich halt nicht geil.
Mhm. Aber ich mag Sojamilch schon manchmal, vor allen Dingen in, zum Beispiel, wir haben jetzt am Wochenende Milchreis gemacht. Weil wir nochmal super Bock auf Milchreis irgendwie hatten und wir hatten frische Erdbeeren und oh, es war der Shit. Und in solchen Sachen mag ich dann Sojamilch manchmal ganz gerne, weil ich finde, dass Hafermilch halt immer diesen süßlichen Getreidegeschmack hat.
Ja,
und manchmal geht es mir einfach über, wenn ich so viel Hafermilch konsumieren darf.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Aber das, also, ich meine, jetzt, wenn ihr habt, hast du noch Sojamilch da, dann müsstest du ja auch gar keine neue kaufen. Wenn du
ich habe gerade keine Sojamilch da, aber ich bin mir auch nicht zu schade, nochmal einkaufen zu gehen dafür, dass ich dann einen Sojamilch-Ricotta machen kann. Ich finde,
also,
das ist eine sehr gute Challenge.
Also, ich habe das gesehen, ich kann dir auch gerne, ich schicke dir das mal, wo ich das gesehen habe, damit wir das vielleicht auch naturgetreu nachmachen können. Weil ich fand das super interessant. Also, da passiert halt dasselbe wie bei normaler Kuhmilch halt auch. Das ist ja das, was Ricotta ist. Das ist ja, da wird da ein bisschen Säure dazu gegeben und dann halt abgeseilt und dann bleibt halt Ricotta übrig. Ich fand's interessant.
Das klingt sehr,
und mich würde echt
cool,
interessieren, wie das schmeckt, ob das dann so hart einfach nur, also klar, ich meine, es ist ja nur Soja.
Ja, aber wenn man ein bisschen Salz noch dazu macht und
Salz oder irgendwie auch noch sonst
keine Kräuter
Ahnung,
oder
so Kräuter oder man lässt halt so und isst mit irgendwie so Honig oder halt irgendwie
Honig auch gut,
was auch immer, Dattelsirup, irgendwie sowas. Ich fand das interessant, aber das leitet mich auch noch über zu einer ganz anderen Sache, und zwar zu unserer letzten Challenge, die du gestellt hattest.
Was hatte ich noch mal gestellt?
Der Spargel.
Ah ja, die Spargel-Challenge. Oh ja.
Genau.
Da habe ich auch noch eine Story
und,
zu.
Und da hatte ich wenn ich darf, rede ich jetzt einfach mal darüber, was ich mir überlegt habe.
Ja.
Was ich immer noch nicht gekocht habe, weil Leute, ich habe absolut überhaupt keine Zeit für gar nichts. Und
Same.
Ich muss immer warten, bis ich den nächsten freien, also bis ich mal einen freien Tag habe, weil abends nach der Arbeit schaffe ich es nicht mehr irgendwie noch so. Ich nehme mir halt dann auch immer Sachen vor, die halt irgendwie dann auch wahrscheinlich zeitaufwendiger sind. Und ist das einfach nicht mehr möglich. Naja, auf jeden Fall. Ich erzähle jetzt einfach mal, was ich mir überlegt habe, was ich am Freitag, diesen Freitag machen werde. Hoffentlich. Und da spielt auch dieser Ricotta eine Rolle.
Okay.
Ja, also ich habe mir überlegt, ich mache selber Ravioli.
Oho.
Ich mache Nudelteig und gefüllt mit Spargel, grünem Spargel und Ricotta, aber dann halt, wenn es geht, dieser Sojamilch-Ricotta.
Ja.
Wenn es nichts gibt, wenn der ekelhaft ist, dann mache ich einfach so einen Cashew-Ricotta, weil da weiß ich, das schmeckt. Also es ist dann nicht wie so ein Ricotta, sondern mehr wie so ein bisschen so. man kennt's, Cashew-Nüsse mit Wasser und Zitronensaft und Salz und Pfeffer Kurieren. Und was man nicht will, irgendwie zusammengemixt. Sowas halt, ne? Genau, mit Spargel. Und dann wollte ich das dann einfach schwenken in einem in einer Buttersüßchen. Auch vegan, natürlich. Ne? Vielleicht, je nachdem, mit noch ein bisschen Bärlauch.
Ja, sowas. Hört sich sehr, sehr fancy an. Ich bin
und so ein bisschen Zitrone irgendwie so noch ein bisschen so da dran. Irgendwie sowas. Hatte ich mir überlegt. Vielleicht klappt's ja.
Klingt
das ist mein Spargelgericht.
Sehr gut.
Damn. Da steht, also der Spargel ist jetzt auch nicht wirklich so doll im Vordergrund in dem Gericht, aber muss auch nicht immer sein.
Nee, und ich finde gerade grüner Spargel, finde ich, eignet sich sehr gut, um so, so ein bisschen subtilere Spargelnoten zu haben.
Ja, genau. Ja, dann leite ich mal an dich über. Was hattest du dir überlegt? Hast du es gekocht?
Ich habe mir auch was mit grünem Spargel überlegt, weil ich bin tatsächlich, ich bin auf den grünen Spargeltrip. Ich bin gar nicht so der weiße Spargel-Fan, muss ich sagen.
Ich schon, aber ich mag grünen Spargel auch lieber.
Ich mag grünen Spargel tatsächlich lieber. Ich habe mir auch was halt überlegt. Und zwar wollte ich, kennst du noch von früher, das hat meine Mama total oft früher gemacht, Apfelpfannkuchen, wo man quasi einfach so Äpfel in eine Pfanne legt und dann den Pfannkuchenteig drüber gießt.
Den Teig so,
super. Das wollte ich mit grünem Spargel machen. Aber, und jetzt kommt der Twist, und zwar hatte ich mir überlegt, ich habe immer so viel Sauerteig übrig, wenn ich Sauerteig anfrische, daraus quasi den Waffelteig, beziehungsweise den Pfannkuchenteig mit ein bisschen Sauerteigstarter anzurühren, dass er so ein bisschen säuerlich ist. Und dann noch irgendwie so eine Honig-Zitronenglasur, irgendwie sowas, dass man noch so ein bisschen Süße hat.
Gut.
Mit diesem säuerlichen vom Sauerteig.
Das Ding ist ja auch, Spargel mit Pfannkuchen gibt es ja, das ist ja auch relativ...
Das ist eigentlich ein relativ basic
relativ Gericht. Bekannt, aber das ist halt immer nur halt ein Pfannkuchen und dann sind halt da drei Spargelstangen drin eingewickelt.
Genau.
Weißer Spargel.
Ja.
Meistens.
Und ich mag halt Spannkuchen. Spargelpfannkuchen. Kann ich ja reden.
Spannkuchen.
Das ist das neue Rezeptgericht. Ich mag Spargelpfannkuchen eigentlich sehr gerne. Das ist eines meiner Lieblings-Spargelgerichte. Aber ich dachte so, es ist halt auch ein bisschen langweilig. Und ich wollte mal was Neues probieren.
Zhuzh it up.
Aber jetzt kommt's. Und zwar habe ich meine Mitbewohnerin sogar dazu gebracht. Also ich habe ihr gesagt, sie ist einkaufen gegangen. Da habe ich gesagt, kannst du vielleicht grünen Spargel mitbringen? Ich habe da diese Podcast-Challenge. und dann hat sie den mitgebracht, was super lieb war. Und der war, glaube ich, aus Spanien, meinte sie nachher. Weil am nächsten Tag, als ich das Gericht kochen wollte, waren die kompletten Enden einfach geschimmelt. Ich musste diesen Spargel einfach, die kompletten 500 Gramm Spargel einfach wegwerfen. Weil das komplett... Also es ging gar nicht mehr. Es war einfach
hört
komplett
sich nach einem Wochenflop an.
Es war der übelste Flop, Also es hat mich so aufgeregt auch, weil ich halt so ungerne Essen wegschmeiße. Und es ist halt total
ärgerlich.
Aber das
ist auch mein Flop. Ich musste meinen ganzen Brokkoli wegschmeißen, weil anscheinend war der Brokkoli, den ich gekauft habe, nicht ganz so frisch, wie ich gedacht habe. Der ist einfach nach 2 Tagen komplett geschimmelt.
Oh nein. Auch. Oh, das ist halt so ärgerlich. Einfach vor allen Dingen, wenn man so
das ist voll ärgerlich.
Wenn man die Sachen nicht mal mehr retten kann. Also oft mache ich das einfach so, wenn Käse oder so, dann schneide ich ja einfach ein Stück ab und dann ist schon gut. Aber da bei Obst und Gemüse kann man halt auch teilweise einfach nichts machen. Dann musst du halt das ganze Ding wegschmeißen. Und das ist super, super ärgerlich.
What a shame.
Ja, Mensch. Supermärkte halt. Aber naja, hast du vielleicht auch einen Top diese Woche, um ein bisschen auf bessere Gedanken zu kommen?
Ja. Ja, also. Ich habe am Freitag Spaghetti Carbonara gemacht für mich und eine Freundin. Ist jetzt sehr unvegan, gar nicht vegan, vegetarisch immerhin, ohne Guanciale.
Ja, du hast es ohne Guanciale gemacht und das aber.
Ich hab Räuchertofu eingelegt morgens in so ein bisschen Zeug, damit das so ein bisschen speckig schmeckt. Hat im Endeffekt natürlich ganz anders geschmeckt, aber also sehr lecker. Aber diese, also an sich, die Carbonara Boah, ey, die ist mir so gut gelungen. Ich glaube, ich habe noch nie so eine geile Carbonara gemacht.
Okay.
Das war wirklich, und ich habe mich so überfressen daran danach, weil ich habe auch irgendwie viel zu viel gemacht.
Was war dein Trick? Also,
ja, was heißt Trick? Eigentlich gar kein so richtiger Trick. Ich habe mich einfach an die Carbonara-Regeln gehalten, die jeder befolgen sollte, der Carbonara machen will. Nummer eins, tut niemals im ganzen Leben, wie mein Freund zum Beispiel, Sahne an die Carbonara, weil das ist halt das größte Verbrechen von Welt, einfach Sahne an die Carbonara zu tun, weil das ist halt einfach nicht, das macht man einfach nicht so, das geht nicht, das ist nicht.
Generell so Sahne in Nudelsoßen ist ganz
tricky. Ja, es kommt drauf an. Ich mag manchmal benutze ich Sahne in Nudelsoßen, in so pinken Soßen, so eine Wodka-Tomatensoße, da kommt Sahne dran, also.
Aber es ist halt, also Italiener würden dir sagen, ja, nee, bleib weg.
Nee. Wenn du jetzt italienische Pasta machen willst, dann lass die Sahne einfach weg. Mhm. Aber das Ding ist auch, also ganz komisch, der Grund, warum mein Freund Sahne an seine Carbonara tut, ist, weil der ein italienisches Kochbuch von einem deutschen Verlag hat.
Okay, und da steht das so drin?
Wo ich durchgeblättert habe und da habe ich das Carbonara-Rezept aufgeschlagen und da steht halt Sahne drin als Zutat. Und dann habe ich bei seinen Eltern auch in einem italienischen Kochbuch rumgeblättert.
Mhm.
Weil, und da stand auch drin, dass da Sahne dran tut. Aber das ist in Deutschland irgendwie sehr weit verbreitet, weil halt irgendwie man den Aufwand nehmen wollte von, okay, um jetzt eine sämige Soße zu haben, dass du dann halt irgendwie, klar, gut, die Gefahr besteht bei normaler Carbonara, dass dein Ei nachher zu Rührei wird und nicht zu einer sämigen Soße. Das kann passieren, wenn du nicht richtig aufpasst und es ist zu heiß und du machst es zu schnell und rührst nicht genug und so. Das kann alles passieren und um halt irgendwie dieses Verbot zu eliminieren, hat man sich hier in Deutschland halt so gedacht, so ja, tu einfach ein bisschen Sahne dran.
Hm. Ja, weil das ist halt so dieser Dr. Edgar-Move. Macht
ja,
es halt
genau,
einfacher.
Das ist, ja, genau, aber, das ist voll ja, der Dr. Edgar-Move. Ich meine, klar, ja. Aber dann ist es halt keine Carbonara, sondern eine Alfredo-Soße. Und Alfredo ist ja wohl überhaupt nicht italienisch, sondern amerikanische Erfindung von irgendwelchen Pseudo-Italienern,
ja,
die irgendwie distant entfernt italienische Wurzeln haben, aber halt noch nie in Italien waren. Und halt, wo es halt, es ist nichts falsch an einer Alfredo-Soße, die schmeckt bestimmt lecker. Ich habe noch nie Alfredo gegessen. Also, aber
ich glaube, ich
schmeckt bestimmt gut. Ich weiß gar nicht, nicht so viele
doch
Leute.
Eine Carbonara habe ich bestimmt schon mal gegessen, aber ich weiß gar nicht, ob ich mal eine echte Carbonara gegessen habe. Also, wenn dann mal in wahrscheinlich irgendwelchen Restaurants in Deutschland, wo ich mir zu 99% sicher sein kann, dass sie auch an ihre Carbonara-Soße Sahne dran gemacht haben. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das kann halt, aber dann ist es halt ein anderes Gericht, dann ist es keine Carbonara mehr. Es ist nicht, um Gottes Willen, es ist völlig in Ordnung, Sahne an seine Nudelsoßen zu tun. Aber wie gesagt, dann ist es halt keine Carbonara mehr.
Genau.
Und also es ist jetzt auch, ich werde darüber, das ist so ein Thema, man merkt das vielleicht auch gar nicht. Ich bin so richtig aufgebracht darüber. Sollte ich vielleicht auch gar nicht sein. Ich habe eigentlich gar kein Recht darüber zu urteilen, weil also ich gehöre eigentlich einer sehr deutschen Kultur an, weil ich bin eine deutsche Kartoffel. Aber trotzdem, wenn es irgendwie um sowas geht, was irgendwie, also ich interessiere mich halt sehr, wie du natürlich auch, wie viele auch, für verschiedene Esskulturen und Essen aus verschiedenen Ländern. Und ich finde, um halt darüber urteilen zu können, sollte man halt auch möglichst authentisch versuchen, diese Gerichte nachzukochen. Und bei einer Carbonara ist es halt nicht schwierig, zum Beispiel an die Zutaten zu kommen, weil es sind literally Ei, Pecorino Romano und Spaghetti. So, wenn du es ganz einfach halten willst. Klar, natürlich kommt dann irgendwie noch Salz ans Nudelwasser. Nudelwasser ist auch eine wichtige Zutat. Und wenn du willst, Guanciale oder so. Oder halt auch normaler Speck. Es kommt noch nicht mal gut. Wenn du keinen Guanciale findest, was ja sein kann, dass du da bei dir wahrscheinlich in der Gegend, ich weiß nicht, ob irgendein Supermarkt bei dir Guanciale verkauft.
Doch, klar. Also bei mir gibt es die Eberswalder Wurstfabrik. Die ist überregional bekannt, hör mal. Also,
na dann,
dass du noch nie was Glück davon gehabt. Gehört hast.
Glück gehabt. Aber es gibt natürlich auch immer irgendwie, wenn man natürlich vielleicht irgendwie Rezepte von irgendwo aus irgendwelchen anderen Ländern findet, irgendwie wo halt dann Zutaten drin sind, die man vielleicht irgendwie dann nur in speziellen Supermärkten bekommt, die man nicht in der Nähe hat. Klar, dann kann ich es verstehen, dass man da irgendwie andere Alternativen finden muss. Aber bei einer Carbonara musst du keine Alternativen finden.
Weil es halt generell bei voll vielen italienischen Gerichten oder bei den besten italienischen Gerichten ist es ja meist so, dass es halt Essen von armen Leuten ist im Prinzip.
Ja, das
oder
ist
war.
Ja auch diese... Ja,
und das
genau,
ist ja das ist ja die Magie dieses Essens, dass man aus so simplen Zutaten, die halt jeder bekommen kann, sowas genau. Besonderes machen kann.
Das ist eben diese Küche. Und wenn man so denkt, Sahne wäre da nie ans Essen gekommen, weil Sahne auch einfach, weil das eben diese arme Küche ist, was die wird ja auch so genannt, die Sahne wäre dafür auch viel zu teuer gewesen, so
genau,
first of all. Jeder hatte, alle haben Pasta schon immer gemacht in Italien und Eier und Pecorino Romano, was halt diese Zutat ist aus dem Land, die wahrscheinlich beim Nachbarn auch gemacht wird irgendwie. Ja. Wahrscheinlich macht der Nachbar seinen eigenen Pecorino Romano so und der andere Nachbar hat das Huhn, das das Ei legt.
Mhm.
Und so ist es halt zustande gekommen und da, also da hat niemand jemals dran gedacht, Sahne dran zu tun.
Ja, ja, kann ich schon nicht. Ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Also.
Und deswegen, also, das, ja, jetzt habe ich genug darüber geredet, über Carbonara. Ich habe die ganze letzte Woche so viel über Carbonara nachgedacht. Das war wirklich lecker. Ich kann es euch nur empfehlen. Macht mal Carbonara.
Meine echte Carbonara. Okay.
Macht mal Carbonara.
Hab ich,
so, jetzt, du bist dran.
Ja, guter Cue auf jeden Fall, weil wir haben viel zu viele Eier. Also vielleicht mache ich echt mal eine Carbonara. Meine echte Carbonara.
Please do.
Wäre noch eine zweite Challenge, die ich noch machen könnte diese Woche. Finde ich gar nicht so schlecht. Aber mein Top diese Woche ist tatsächlich, naja, es gab mal wieder tausende Tops, aber ich habe gestern ein etwas sehr Überraschendes gemacht, was sehr, sehr cool war, weil wir hatten ja mal die Cocktail-Challenge ins Leben gerufen.
Ja.
Den Cocktail, den ich vorgeschlagen hatte, habe ich immer noch nicht gemacht, weil ich habe nochmal geschaut, nachdem ich dann wieder hier war, war dann der Sauerklee, den ich sammeln wollte, schon verblüht. Und dann hat er halt zu viel Oxalsäure, deswegen jetzt besser nicht mehr sammeln, weil der dann nicht mehr so ganz gesund ist. Also vielleicht nächstes Jahr. Aber wir haben Waldmeister ganz viel bei uns im Wald gesammelt. Und haben einen Waldmeister-Sirup gemacht, der auch sehr, sehr lecker geworden ist.
Nice.
Und wir haben gestern, also keine Ahnung, wie wir auf die Idee gekommen sind, aber wir dachten einfach, ach, wir haben irgendwie Bock auf einen Cocktail. Was haben wir denn noch da? Ja, wir haben den Waldmeister-Sirup. Ja, wir haben Orangensaft. Ah ja, und ich habe noch eine Flasche Bier mitgebracht. Und das haben wir zusammengemischt.
Was?
Es war ultra lecker.
Hä?
Das ist ohne Witz jetzt. Also, das ist die ultra weirde Kombi. Wir haben einfach irgendwas zusammengekippt.
Mit Orangensaft?
Mhm. Es war Bier mit Orangensaft und Waldmeister-Sirup.
Hä?
Ist der neue Sommercocktail. Richtig gut gewesen.
War okay. Also Bier mit Waldmeister-Sirup, okay, weil Berliner Kindle.
Genau, Berliner Weiße halt. Dachten wir halt auch.
Waldmeister-Sirup mit Bier. Aber Orangensaft?
Ich weiß auch nicht, wie wir darauf gekommen sind.
I am not convinced.
Okay. Du musst es ausprobieren. Vor allen Dingen die Farbe wird halt auch super. Also
was macht das mit der Farbe?
Es ist so. Du kannst dir vorstellen, wie es sah super geil aus, wie so ein Bier in einem Cartoon. So richtig übersättigt gelb-orange wird das. Aber es
klingt
ist,
aber kann, nicht so geil.
Es sieht wirklich cool aus.
Oh je.
Also wirklich, ich bin überrascht.
Was?
Und begeistert. Ist vielleicht eine Challenge für dich. Probier's mal aus, ob du es auch so geil findest.
Ja.
Weil es ist halt gerade so total lecker, diese...
Obwohl.
Ja?
Ja, meine Mama hat Waldmeister-Sirup gekocht, deswegen vielleicht...
Vielleicht?
Ich bin übermorgen da, vielleicht kann ich jetzt... Aber auch nur morgens, dann trinke ich zum Frühstück einen Waldmeister Orangenbier-Cocktail.
Dann immer wird sie bestimmt wieder auflegen, oh Gott, was ist denn jetzt mit dem Kind los?
Was ist in sie gefahren schon wieder?
Nee, also ich war auch krass überrascht, aber hat total gut geschmeckt.
Also. Aber wie man auch darauf kommt, aber das ist auch so richtig Desperate Studenten-Lifestyle. Mhm,
schon,
das
schon
ist halt ein bisschen, so, ja. Boah, voll Bock auf einen Cocktail und normalerweise wird man in so einen Cocktail halt irgendwie so, weiß ich nicht, wenn man nichts da hat, hat man irgendwie immer noch einen Rest Wodka in der Flasche und irgendwie eine Flasche Limo irgendwo rumfliegen oder halt Orangensaft, irgendwie, keine Ahnung, dann noch ein paar gefrorene Himbeeren da rein oder so. Ich weiß es nicht.
Aber nein, wir haben uns einfach gedacht, ach, wir mischen einfach mal Bier mit Orangensaft. Das passt.
Bier,
wow. Was war das für ein Bier? Ich finde das irgendein Bier, was ich noch nie getrunken hatte. Hasselröder, irgendwas mit einem Fasan drauf.
Aber was ist das für ein Bier? Ist das
so ein Pilz
oder ist das so ein
kein so ein großartiges Geschmacksbier oder
ich glaub, Lager
eher oder ein Pilz? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich könnte auch lügen. Okay. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich glaube ein Pilz.
Okay.
Auf jeden Fall. Gut.
Aber vielleicht ist es jetzt mal eine gute Verwendung für Bitburger Pilz, weil das schmeckt so scheiße.
Mhm, genau, es hatte halt auch wirklich keinen guten Geschmack. Es war auch einfach, glaube ich, am besten, wenn du es mit irgendwas gemixt hast, tatsächlich.
Ja, dann mache ich das nächste Mal, wenn ich mal wieder mit den Leuten aus der, so wo, wie das halt so ist in der Eifel, wenn man da irgendwo ist und so einen Bitburger in die Hand gedrückt bekommt, weil das ist halt da leider so. Mhm. Bringe ich einfach meinen Waldmeister-Sirup und meinen Orangensaft mit.
Und es wird es auf jeden Fall besser. Es wird es auf jeden Fall nicht schlechter machen, sagen wir es so.
Weil das okay, ist interessant. Schwierig. Das klingt okay. Ich muss es wirklich ausprobieren.
Ich glaube, ich muss unseren Gedankengang noch erklären. Und zwar, unser Gedankengang war halt, Orangensaft, weil wir wollten halt den noch ein bisschen mehr Geschmack in den Waldmeister-Sirup reinkriegen.
Ja.
Oder noch ein bisschen was dazu irgendwie haben. Und dann dachten wir, ja, wir wollen eigentlich was Prickelndes, aber wir hatten nichts mehr an Sekt oder so da. Und dann meinte meine eine Mitbewohnerin, ja, wir haben ja noch Bier. Das war so das Einzige, was wir noch an sprudeligen Sachen hatten. Und dann, das war so der Weg dahin.
Okay.
Aber es ist gut geworden. Kann ich nur empfehlen.
Also mit Sekt, hättest du jetzt gesagt, ihr hättet es mit Sekt gemacht, das hätte ich noch mehr, also das könnte ich mir mehr vorstellen als mit Bier. Ja. Also ich glaube, ich muss es halt einfach ausprobieren. Ich habe halt noch nie... gut, ich meine, Bier hat schon irgendwie auch relativ viele Verwendungszwecke, so außerhalb von einfach nur trinken.
Ich benutze Bier auch voll gerne zum auch Ablöschen, anstatt von Wein zum Beispiel.
Ja, das weiß ich. Als ich dich bei der Arbeit besucht hatte, hattest du auch irgendwie 2 Liter Weißbier in dein, was war das? In dein,
Ein Gulasch.
War das ein, ja.
Ja.
Genau. Und Da habe ich das schon gelernt, dass du das gerne machst.
Stimmt, ja.
Aber ey, voll gut. Ich mache das auch gerne. Und mit Bier kann man auch super gut backen. Irgendwie, das wollte ich auch mal machen. So ein Sauerteigbrot, aber mit Bier.
Ja. Das stimmt.
Das finde ich auch interessant, so ein Bierbrot. Und ich habe auch jetzt gelesen, es gibt hier auch einen Pilz aus Köln. Zappesbräu heißt das. Das kann ich nur empfehlen. Da mache ich auch gerne Werbung für. Aha, unbezahlt. Okay. Natürlich. Sind 2 junge Dudes, die sich gedacht haben, ey, wir wollen Bier brauen und brauen jetzt das erste Kölner Pilz, Zappesbräu.
Mhm.
Gibt es jetzt auch in vielen Bütchen hier in Köln schon zu kaufen und auch direkt bei den beiden Jungs zu erwerben. Und die machen auch bald ihre, wenn es dann geht, ihre eigene Kneipe auf, sind fleißig am Umbauen. Die haben ganz viele... Richtige Marketingfüchse sind es. haben ganz viele, also überall hier in Köln versucht halt ihr Bier an den Mann zu bringen und haben bei Neobiota, das ist so ein Sterne-Restaurant hier in Köln, also die haben einen Stern, sehr gutes Restaurant und sehr hip und trendy, würde ich sagen. Haben jetzt auch mit denen so eine Kooperation und die kriegen halt von denen Bier und die backen auch ihr eigenes Sauerteigbrot mit diesem Zappes. Mit diesem Pilz.
Ah ja, okay. Mhm.
Und ich habe das noch nie probiert. Ich habe das gesehen, ich habe dieses Brot noch nicht probiert. Ich würde es sehr gerne probieren. Ich habe gedacht, ich mache es einfach mal selber. Aber du hast
das Bier schon getrunken und das Bier ist schon mal gut.
Das Bier habe ich schon oft getrunken. Das Bier ist super. Das ist wirklich leckeres Bier. immer noch Kölschtrinker, aber trotzdem, das ist wirklich leckeres Pilz. Es ist sehr gut. Hat auch ein bisschen mehr so eine IPA-Note, finde ich. So ein bisschen leicht fruchtige IPA-Note. Mehr als halt, schmeckt nicht wie so ein Bitburger Pilz oder so ein Flensburger oder wie auch immer die alle heißen.
Ich weiß. Flensburger ist tatsächlich lecker. Flensburger trinke ich ganz gerne.
Ja, vielleicht ist das auch so. Ich kenne mich in der Pilzwelt nicht so
aus. Du hast Flens noch nicht getrunken, dann musst du das auch mal probieren. Also
es ist, ja doch, vielleicht habe ich es wahrscheinlich schon getrunken. Weil es halt ein bisschen herber ist. Ich habe es wahrscheinlich schon getrunken, aber nicht wissentlich.
Aber wir haben ja auch unterschiedliche... Ah, das wäre auch mal eine Folge, die wir machen können. Wir haben ja auch sehr unterschiedliche Biergeschmäcker.
Wir haben sehr unterschiedliche Biergeschmäcker, aber das ist wirklich eine Sache für eine andere Folge. Da sollten wir es nicht von Anfang, besonders weil wir schon so lange gelabert haben. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Also gut, dass wir uns nur virtuell gegenüber sitzen, weil sonst würden wir uns vielleicht sogar die Köpfe einschlagen über unsere Biermeinungen, weil die gehen sehr auseinander. Das
passieren, ne?
Ja, aber das kann ich auch empfehlen. Zappes... Das könnte dir sehr gut schmecken, doch.
Wenn ich das nächste Mal daheim bin, dann sollten wir das
dann auf jeden Fall austesten. Dann trinken wir mal ein Zappes zusammen am Bütchen.
Fände ich nicht schlecht.
Genau. Ja, also das glaube ich, das wäre auch eigentlich eine gute Challenge, mal so ein Biersauerteigbrot. Ach, übrigens, ich habe mir jetzt neue Gärkörbe bestellt, Freunde.
Oh, sehr cool.
Die sind heute angekommen, aber die sind beim Nachbarn noch. Ich war gerade eben, bin ich zu spät von der Arbeit gekommen. Ich wollte jetzt nicht so spät noch klingeln. Ich zwinge meinen Freund, das morgen zu holen, das Paket bei meinen Nachbarn. Da sind zwei neue Gärkörbe drin. Ein großer und ein kleiner, runder.
Und runde? Okay.
Ja, ich habe nämlich keine runden. Ich habe ja nur so ein langes.
So ein Stimmt, du hast so ein Baguette super langes. Gärkorb. Ja. Mhm.
Und das ist für meine Brote, das ist, ja, so ein rundes wäre besser. Ich freue mich total.
Ach, ja, sehr cool. Da wird nächstes Wochenende. Ich freue mich auch. Ich freue mich auf die Ergebnisshots.
Ich back am Samstag ein Bier-Sauerteigbrot.
Mach das.
Ja. Das ist
klingt richtig gut.
Festgelegt.
Okay. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder?
Ja, das ist das Wort zum Sonntag. Zum Dienstag. Nee, was heute? Doch. Dienstag.
Aber ist das Wort zum Sonntag? Ist das nicht samstags?
Sonntags morgens? Ist ja auch egal.
Ich habe noch nicht das Wort zum
heute
Sonntag
ist
gehört.
Dienstag. Wochentage sind sowieso völlig egal in diesen Zeiten. Ja. Alles egal. Hauptsache, hier ist diese Podcast-Folge. Sie endet hier.
Macht es gut. Backbier-Sauerteig-Brot.
Da sind Wochentage nicht so ganz egal. Die kommt am Donnerstag online, dieses Mal auch wirklich pünktlich. Sorry übrigens für die letzten paar Wochen, das war ein bisschen chaotisch alles unsererseits.
Aber jetzt
sind wir wieder, ich glaube, on track. Genau. Ja, doch.
Mach es gut.
Ja, mach du es auch gut. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend. Vielleicht trinkst du ja noch einen Biercocktail.
Das ist jetzt leider alle, aber... Ja, könnte ich jetzt vertragen, tatsächlich.
Und ich trinke jetzt, glaube ich, ein Wasser, weil was anderes habe ich nicht mehr da.
Okay.
Ja, cool, alles klar. Dann sprechen wir uns nächste Woche, würde ich sagen, ne?
Jo, bis dann.
Alles klar, bis bald.
Tschüss. Tappekucker, der Podcast.